Gnade sei mit euch von dem, der da war, von dem, der da ist und von dem, der da kommt. Amen. Wir hören auf den für heute Morgen vorgeschlagenen Predigttext. Er steht bei Johannes im 20. Kapitel. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab. Und sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Herr, und nun regiere du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, Maria Magdalena stand vor dem Grab und weinte. Eine tapfere Frau. In besonderer Weise hatte sie bei dem Gekreuzigten ausgehalten, war bei ihm geblieben bis ganz zuletzt. So konnte sie leicht als Sympathisantin dieses vermeintlichen Aufrührers gelten. Und das wiederum konnte das eigene Leben kosten. Maria wusste das und wir wissen das vom Geschichtsschreiber Tacitus. Aber ihr war das alles egal. Sie kann sich mit dieser Geschichte nicht abfinden, mit diesem Tod. Wer kann das überhaupt, sich einfach mit dem Tod abfinden? Nein, da treibt es uns zum Grab, wie Maria auch. War dieser Jesus doch mit Recht ihr Leben? Er hatte sie von einer schweren Krankheit geheilt und ihr Leben wieder heil, hell und froh gemacht. Und so war Jesus für sie mehr als ein geliebter Mensch. In ihm war ihr Gott nahe gekommen. Mit ihm hatte man ihr ihren Gott genommen. Was bis zum vergangenen Freitag noch wahr zu sein schien, dass Himmel und Erde sich doch berühren, dass es mitten unter uns hier auf Erden gegenwärtig Gottes Wirken gibt, dass in seiner Jesu Nähe alle Fesseln fallen können, die Schuld, Krankheit, Verzweiflung, Angst oder Tod um uns Menschen legen. Das alles war mit diesem Tod auf Golgatha zur Illusion erstorben. Was ist aller Atheismus von Heiden und selbsternannten Religionskritikern gegenüber diesem Gang der Jüngerin zum Grab des Jesus von Nazareth? Wer Gott nicht glaubt oder gar nie geglaubt hat, dem kann man Gott auch nicht nehmen oder totschlagen. Aber Maria Magdalena hat ja einmal gesehen, wie der Himmel aufging. Das Wort Gott hatte für sie in der Nachfolge dieses Nazareners aufgehört, nur ein leeres, kraftloses Wort zu sein. Hier hinein trifft sie der Schlag von Golgatha. Die Wahrheit, der sie sich verschrieben hatte, schien als Schwärmerei entlarvt. Die Mauer zwischen Gott und seiner Welt neu gedichtet nach diesem Sterben. Gott von uns Menschen wieder isoliert, das Evangelium aus der Welt geschafft. Das ist die Nacht, in der Maria Magdalena am Grabe stand. Darum weint sie. Um ihren Herrn trägt sie nicht nur Schmerz, sondern ist Schmerz. Sie kann Jesus einfach nicht loslassen. Und so möchte sie wenigstens an seinem Grab stehen, sich einfach wieder und wieder an ihn erinnern. Einfach nur erinnern an die knapp 2 Jahre, in denen Gott Mensch war wie nie zuvor. Aber da, wo Jesus hingelegt wurde, wo von Staats wegen die Wachen standen, da ist nun nichts mehr. Das Grab ist leer. Die beiden, die da fragen, Frau, was weinst du? So als wollten sie sagen, trockne deine Tränen, er ist auferstanden, die nimmt sie gar nicht wahr. Sie merkt nicht, da hat am Grab ein Machtwechsel stattgefunden, weiß nicht, ahnt nicht, dass sie nicht mit Grabeswächtern redet, sondern mit Freudenboten. Geht es uns nicht oft ähnlich? Stehen auch wir nicht oft vor unseren Gräbern, ohne zu sehen, dass mitten in der Finsternis des Todes der helle Schein des Auferstehungstages leuchtet? Der Leichnam ist weg. Diebstahl, denkt Maria, Leichenschändung, Betrug, Schabernack. So will deutlich werden, das Betrachten des leeren Grabs alleine entzündet nicht automatisch den Glauben. Das Betrachten des leeren Grabes macht noch lange nicht Ostern. Maria ist das beste Beispiel dafür. Sie haben ihn nicht nur getötet, denkt sie, nein, sie haben uns, den Freundinnen und Freunden Jesu, auch noch das Letzte genommen, die Möglichkeit, ihn hier zu verehren. Er würde dadurch natürlich nicht wieder lebendig, gewiss nicht, aber sein Grab wäre noch da. Hier könnte man sich versammeln, hier könnte man sich die Worte sagen, die er sagte, und sich seine heilvollen Machttaten ins Gedächtnis rufen. Nichts von alledem ist mehr möglich. Vor 3 Tagen hatte man Maria den lebendigen Jesus genommen, nun auch noch den Toten. Irrtum. Er steht hinter ihr. Der Auferstandene hinter uns, das ist die Grundsituation der Freunde Jesu seit Ostern. Wir brauchen uns an ihn nicht mehr nur von fern zu erinnern. Zusammenkünfte in seinem Namen, Gottesdienste genannt, sind nicht Erinnerungsfeiern an ferne Zeiten. Predigten keine Nachrufe. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er steht hinter Maria. Ja, liebe Gemeinde, Ostern heißt, wir haben Christus hinter uns. Nicht nur Maria, auch wir und alle. Alle. Auch die, die ihn nicht zu brauchen scheinen, die ihn mit ihrem praktizierten Atheismus für tot erklären oder die Ideologen einer Spaßgesellschaft, die die Karfreitagsruhe mit ihren Tanzpartys brachen, für die Jesus nicht mehr ist als eine kleine Randnotiz in der Geschichte. Auch hinter ihnen steht der Auferstandene und mit ihm Gott selber. Und nun heißt es, sie wandte sich zurück. Das war, ohne dass es ihr bewusst wurde, der neue Anfang, der Beginn der Wende, weg vom Todesbereich und hin zu dem, der das Leben ist. Das war die Wendung aus der Verzweiflung in die Freude. Sie wandte sich zurück. Das geschieht gleichsam an ihr, mit ihr. Ihre Hoffnungen, die sie noch auf diesen Toten gesetzt hatte, waren längst zerstoben. Der Traum, noch irgendwie in seiner Nähe leben zu können, erloschen. Und so wendet sich Maria von ihrer ganzen Vergangenheit zurück und wieder dem Heute zu, von dem sie denkt, manches werde ich neu finden, heute und bald, aber meinen Herrn nie mehr. Wirkliches Leben nie mehr. Denn ohne diesen Jesus kann niemand wirklich leben, jedenfalls niemand mehr, der einmal seine Vergebung und Nähe erfahren und geschenkt bekommen hat. Doch in dem Moment erlebt sie Ostern. Sie erlebt, der Auferstandene erwartet sie da, wo sie ihn nicht mehr erwartet, mitten im Leben, in der Mühsal des Weiters. und des Neuanfangs. Denn er steht hinter ihr, niemand ist mehr ohne ihn. Grotesk die Szene, dass Maria ihren Herrn nicht erkennt, obgleich er vor ihr steht. Und so wird transparent, wer nur auf einen vergangenen Gott eingestellt ist, ist blind für den gegenwärtigen. Maria ist so blind, dass sie den Auferstandenen mit einem Angestellten der Friedhofsverwaltung verwechselt. Beinahe ein Witz. Sie sucht ihren Gott bei jemandem, der sich im Land der Toten auskennt und ist doch schon bereits längst vom Leben gefunden. Der Auferstandene statuiert hier ein Exempel für alle Zeit. Indem Maria ihn nicht erkennt, bevor er sich ihr zu erkennen gegeben hat, wird deutlich, niemand kann den auferstandenen Christus von sich aus finden, sozusagen autogen, Kraft des eigenen Denkens oder etwa des Wollens und Fühlens. Auch in der Natur wird ihn niemand wirklich finden, weder im Wald noch in der Bergwelt oder über dem Himmelszelt. Überhaupt nicht wir finden ihn, dafür aber er uns. Da, wo uns sein Wort erreicht, mit dem er uns ganz persönlich anspricht, uns bei unserem Namen ruft und wir uns rufen lassen. Maria. Mit dieser Anrede offenbart sich der Auferstandene als der gute Hirte, der seine Schafe kennt, sie beim Namen kennt und sie beim Namen ruft. Und jeder und jede von uns darf jetzt den eigenen Namen einsetzen und von seinem großen Du bist mein Leben. Maria. In diesem einen Namen, in dieser Anrede mit dem Namen ist das ganze Evangelium enthalten. Maria, wie gesagt, unser Name will da jetzt stehen. Das heißt auch, wo der Tod nicht mehr hinreicht, wo ausschließlich und allein das Leben ist, da sind wir nicht namenlos. Da bist du mit deinem Namen bekannt. Da sind wir nicht vergessen. Maria, freu dich, denn der Versuch zwischen mir, Jesus, durch den Gott ruft, sucht und rettet und euch die schalldichte Wand des Todes aufzustellen und so den Hirten von seiner Herde zu trennen, ist misslungen. Und er wird immer wieder misslingen. Zu groß ist Gottes Leidenschaft für uns, seine Menschen. Das alles steckt in diesem Ruf Maria. Jesu Anruf drängt sie zur Antwort. Rabuni. Lautet sie, Herr. Luther übersetzt Meister, besser ist hier gewiss Herr, dass sich hinter diesem hebräischen Wort damals eine gängige Gottesanrede verbirgt. Rabuni, Herr, dieses eine Wort genügt. Mit dieser Antwort ist alles gesagt. Dieses Wort steht für die Wahrheit. Nur wer Jesus seinen Herrn sein lässt, erkennt ihn als den Auferstandenen und Lebendigen. Billiger ist das Ostergeheimnis nicht zu haben. Und wenn ich dann dahin geführt werde, dass ich wie Maria zu ihm Rabuni, Herr, sagen lerne. Das Gesangbuch drückt das Gemeinte in zwei Halbsätzen aus. Jesus, dir ergeb ich mich. Dein zu bleiben ewiglich. Wenn ich das auf tiefstem Herzen zu sagen lerne, dann weiß allein der Auferstandene, was dieses Bekenntnis alles umschließt. Denn dann hat mich seine Vergebung erreicht, sein bedingungsloses Ja. Dann bin ich gewiss geworden, niemand kann mich aus seiner Hand reißen, in der mein Leben aufgehoben ist und bleibt alle Zeit. Und das ist dann auch der Durchbruch durch alle Angst, durch alle Verlorenheit, durch alle Sinnlosigkeit und Leere, durch alle Menschen- und Todesfurcht hindurch und zugleich das Ende meiner Eigen- und Selbstliebe, meines elenden Kreisens nur um mich selbst und meines Gekrümmtseins nur auf mich selbst. Wie reagiert ein Mensch darauf, dem das alles geschenkt worden ist und dem das klar werden darf? Maria möchte vor Jesus niederfallen, seine Knie umfassen. Vielleicht möchte sie ihn auch nur berühren, anrühren, um sicher zu sein, dass das alles nicht nur ein Traum ist, aus dem es nur ein böses Erwachen gibt. Aber da hört sie Jesu: Rühre mich nicht an. Das meint: Ich, Jesus, kehre nicht einfach in diese Welt zurück, sondern gehe hinein in die ganz andere Welt Gottes, in seine Herrlichkeit, in das Leben, das den Tod schon hinter sich hat. Nicht darum kann es gehen, dass Maria Jesus in ihre Welt zurückzieht, sondern nur darum, dass er sie in seine zieht. Rühr mich nicht an. Das bedeutet auch, dass niemand die Gegenwart des Gekreuzigten festhalten oder konservieren kann. Vielmehr will er sich immer wieder neu durch sein Wort erschließen. Rühr mich nicht an. Das ist das Nein des Auferstandenen zu jedem Versuch, das, was an Ostern geschehen ist, mit unseren Sinnen und Wissen überprüfen zu wollen. In das Ostergeheimnis werden wir vielmehr hineingerufen. Vom Auferstandenen selber, wie Maria. Auch uns spricht er heute an, an jedem Sonntag mit seinem Evangelium. Auch uns kommt er nahe, heute nicht mehr an seinem Grab, sondern an seinem Tisch, damit auch wir das Ostergeheimnis empfangen im bekennenden Vertrauen: Jesus sei mein Herr. Und mit all dem bleibt niemand allein, denn der Auferstandene stellt die, die ihm ihr Leben anvertrauen, sofort in die Gemeinschaft seiner Gemeinde. Und so weist er Maria sofort in die Gemeinschaft seiner Jünger. Geh hin zu meinen Brüdern, lautet sein Auftrag. Brüder nennt er seine Jünger. Die also, die ihn in den dunkelsten Stunden seines Leidens und Sterbens so schmählich verlassen hatten. Ich kenne diesen Menschen nicht. Brüder nennt er die, die geflohen waren, als es ernst wurde und hart auf hart ging. Brüder, Schwestern, so nennt er uns bis heute. Das ist der feste, verlässliche Grund unseres Glaubens, dass der Auferstandene uns fehlbare Menschen dennoch seine Schwestern und Brüder nennt und unseren Weg an den seinen bindet, wenn er sagt: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und so betont: Sein Gott ist auch unser Gott. Sein Vater ist auch unser Vater. Und das bedeutet doch, alle Gottverlassenheit, unsere Gottverlassenheit, die Jesus am Kreuz auf so erschütternde Weise erfahren hat und die er mit letzten Kräften hinausgeschrien hat, ist überwunden. Gott hat den Schrei am Kreuz gehört und sich in der Auferweckung zu seinem Sohn bekannt, uns zu gut. Hat den Tod überwunden und neues Leben, Leben mit Gott möglich gemacht, ewiges Leben. Ein Leben, das auch der Tod nicht mehr auseinanderreißen kann. Zwar ist der Tod als Grenzstein nicht beseitigt, solange Gottes neue Welt auf dieser Erde noch keine Wirklichkeit ist. Aber er hat doch einen anderen Sinn bekommen. Er trennt nicht mehr die Welt des Lebens von der des Todes als zwei voneinander geschiedene Bereiche, sondern er trennt nur noch zwei Provinzen ein und desselben Reiches, über das der gleiche Herr regiert. So ist das Sterben der Christen seit Ostern nicht mehr ein Hinfahren ins Nichts, sondern ein Heimgehen zum Vater, ein Übergang von einer Seinsweise in die andere. Aber Ostern hat es nicht allein mit dem Sterben zu tun, vielmehr will der Auferstandene schon unser Leben verwandeln. Deshalb sein Wort an Maria: Gehe zu meinen Brüdern und sage ihnen. Und als Maria die Jünger erreicht, verkündigt sie ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Solches hat er gesagt. Daran können wir sehr schön sehen: Die Auferweckung des Gekreuzigten ist kein Geschehen, dass man in innerer Glückseligkeit in seinem Herzen verschließen und still für sich behalten kann. Wer das tut, hat Ostern schon verraten. Was hier geschieht, nämlich der Durchbruch Gottes durch den Tod, durch alle Angst und Hoffnungslosigkeit, will weitergesagt und weitergelebt werden. Wenn Ostern Gottes unbedingtes Ja zum Leben bedeutet, dann muss dieses Ja hörbar und sichtbar werden durch alle, die dem auferstandenen und lebendigen Christus in seinem Wort und an seinem Tisch begegnen und ihn ihren Herrn sein lassen. Auch uns will er darum heute Morgen, ähnlich wie damals Maria, in Bewegung setzen, will uns aufrütteln, herausrufen aus allem verschämten Schweigen, aus aller frommen oder unfrommen Lethargie und Verdrossenheit, auch aus aller Selbstgerechtigkeit und uns zu Zeugen des Lebens machen. Ja, wer von Ostern her lebt, ist seiner Welt das Zeugnis des Evangeliums schuldig. Er wird bezeugen und bekennen, dass Jesus nicht tot ist, sondern lebt und wirkt und redet und ruft und hilft und rettet, wo immer sich Menschen in seinem Namen sammeln und versammeln. Wer von Ostern her lebt, ist dieser Welt das Zeugnis der Tat und des Dienens schuldig. Ähnlich seinem Jesu-Dienen damals inmitten einer Welt, die nur noch ans Verdienen denkt, das Dienen aber verpönt. Wer von Ostern her lebt, ist seiner Welt das Zeugnis des Trostes schuldig. Denn er weiß etwas zu sagen von dem neuen Charakter unserer Grabsteine, weil er den Horizont Gottes sieht und sich von der Zusage des Auferstandenen getragen weiß, siehe, ich mache alles neu. Ja, wer von Ostern her lebt, wird grundsätzlich aller Resignation und aller Lethargie immer wieder den Kampf ansagen müssen, weil er weiß, Gott hat mit der Auferweckung seines Sohnes mitten in der vergehenden Welt Neues angefangen, für das sich zu leben und zu arbeiten lohnt. Darum schließt etwa Paulus sein großes Auferstehungskapitel mit den Worten: Seid fest und unerschütterlich und nehmt immer wieder zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn, denn er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Eine gesegnete Osterzeit uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist und tiefer reicht als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.